Ich denke, wer Veit Lindau genau ist, muss man nicht lange ausführen. Für diejenigen, die ihn wirklich noch gar nicht kennen, er ist einer der allerersten Coaches in Deutschland gewesen, seit über 20 Jahren auf dem Markt. Und ganz ehrlich, er kennt die Krisen, er kennt den Erfolg, er kennt die Angst und er kennt das wahre Glück. Wenn Veit über Themen spricht, dann fühlt man eine Wahrheit. Man weiß, er hat Ahnung von den Sachen, die er sagt. Er beschäftigt sich viel mit der Liebe, mit Beziehung, mit Meditation und tatsächlich auch mit dem, was das Bewusstsein noch alles kann, was wir aber gar nicht anwenden. Das erste Buch von Veit, das mich gefunden hat, war Seelengeflügelt. Und ich dachte, wow, wie mutig jemand ist, die Dinge so auszusprechen, so locker, flockig und doch so unendlich tief. Veit Lindau ist ein Rebell. Er will nicht, dass man ihn um jeden Preis liebt, dass man ihn anhimmelt. Viel wichtiger ist ihm, seine Wahrheit zu sprechen und kompromisslos zu sich zu stehen. Auf der Plattform Homo Dea bietet Veit und seine Frau Andrea, die ich auch schon in meinem Podcast hatte, diverse Kurse an, die ich vom ganzen Herzen und mit vollster Überzeugung empfehlen kann. So, bevor ich hier aber noch mehr herumquatsche, möchte ich dich schnell Veit hören lassen. Es ist leider nur ein kurzes Gespräch gewesen, wahrscheinlich weil Veit nicht wusste, dass wir uns so gut verstehen würden, aber wer weiß, ganz bestimmt gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Jetzt aber wünsche ich dir wirklich ganz viel Spaß, denn das hatte ich auch. Hallo Veit.
Hallo liebe Anastasia.
Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass wir uns wieder begegnen können. Ich kenne dieses Zimmer schon, in dem du sitzt. Ich sehe das ja öfter in Aufzeichnung. Und umso schöner ist das jetzt, dass wir uns hier wieder begegnen.
Auch drauf gefreut.
Ja, ich habe dir das eben schon gesagt. Ich möchte das so interessant wie möglich für uns alle gestalten. Und nicht immer die üblichen Fragen stellen mit, ach, keine Ahnung, naja, diese ganzen Spiri-Sachen halt. Ich glaube, die Menschen, die uns zuhören, die wissen genau, was ich meine. Ich würde dich gerne als Mensch kennenlernen. Wenn du die Augen morgens aufmachst, was sind deine Gedanken?
So meine ersten bewussten Gedanken, die habe ich ganz häufig, wenn ich die Augen noch geschlossen habe. Also ich mag das so diese Übergangsphase. Das ist meist ein kleines Dankesgebet. Also dafür, dass ich aufgewacht bin, dafür, dass es mir gut geht, dass ich im Bett habe, dass ich Sachen machen darf, die mir Freude bereiten. Und dann blitzt relativ schnell ein Vorfreudegedanke auf meine Frau hoch, weil wir haben ein kleines Ritual. Also Andrea steht häufig, meistens ehrlich gesagt, eher auf als ich. Und dann komme ich erstmal raus und dann umarmen wir uns und dann trinken wir gemeinsam Kaffee. Und das, darauf freue ich mich dann bereits schon im Bett.
Das ist schön. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Pur, schwarz. Bis auf einmal dann um so circa 11, 12 rum mache ich mir einen Bulletproof Coffee, weil ich frühstücke nicht. Ich esse dann erst später. Das ist quasi meine Mahlzeit am Morgen.
Schön, ich finde das so tatsächlich spannend, die menschlichen Sachen auch mal zu hören von einem Menschen, der so tief taucht. Und gleichzeitig, weißt du, wenn ich dir so zuhöre, dann empfinde ich dich so, als könntest du, und das tust du auch, ganz tief tauchen und ganz nach oben öffnen. So fühle ich dich und diese Zwischentöne, aber dazwischen, was passiert dazwischen? Das finde ich so interessant. Ich weiß, du hast einen sehr intensiven Weg und einen sehr langen Weg auch Und ich frage mich trotzdem, was kommt noch von diesem Fight? Also gibt es Sachen, wo du noch denkst, da will ich noch hin, das kann ich einfach noch nicht. Gibt es das? Oder bist du schon so jemand, der denkt, ganz ehrlich, ich bin voll erleuchtet, ich bin der Geilste?
Ja, um die Wahrheit zu sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich vor 25 Jahren hab ich mal so eine Phase gehabt für ein halbes Jahr aufgrund von tiefen spirituellen Erfahrungen, dass ich tatsächlich dachte, jetzt hätte ich irgendwas geschnallt. Dann ist es relativ schnell vorbeigegangen. Da hat mir auch meine Familie sehr geholfen. Nee, also das finde ich einen der schönsten Aspekte an diesem Leben, Anastasia, dass ich das Gefühl habe, also egal wie tief man schon getaucht ist, es geht immer noch tiefer und es geht immer noch höher. Und also das turnt mich an. Ich bin jemand, der sich extrem schnell langweilt, und Leben wird einfach nie langweilig. Es gibt immer noch eine Schicht tiefer. Ja. Und weil du gefragt hast, also gibt es da Zwischentöne? Also ich glaube gerade so, dass das Geheimnis, warum ich relativ tief tauchen und hoch fliegen kann, ist, dass ich eigentlich ein sehr geerdetes Leben lebe, auch wahrscheinlich ein relativ banales Leben. Also ich sage Leuten, die mir sagen, oh, Veit, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen, denen sage ich immer, und das meine ich ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre es stinklangweilig für dich, weil ich wirklich relativ einfach lebe. Also ja, ich achte einfach auf eine gute Erdung. Ja,
also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dieses... Ja, die Menschen denken wahrscheinlich, du bist dann die ganze Zeit so inspirativ und atmest die ganze Zeit ganz bewusst und so.
Genau.
Manchmal denke ich an solche Situationen, weil ich das von mir auch kenne, während ich Chips esse, weißt du, Chips und Schokolade im Wechsel. Und dann denke ich mir halt, am Ende ist man dann doch einfach ein Fleischklöpfchen, wie du so schön immer sagst, ne?
Ja. Ja.
Also gar nichts, dieses Aufregende, immer so krasse. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie warst du als kleiner Junge? Also gar nicht als junger Mann in den 20ern, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du da warst. Ein bisschen arrogant, ein bisschen weltverstehend. Also man denkt ja immer, man hat die Welt verstanden, ja. bis man merkt, man hat gar nichts im Griff. Ab dann wird es eigentlich interessant. Mhm. Und wie warst du aber als kleiner Junge? Das würde mich so interessieren. Also wie hast du die Welt empfunden, deine Eltern, deine Umgebung?
Mhm. Ich glaube mittlerweile, also aufgrund von Therapie, Coaching und Meditation und auch vielen Reisen rückwärts, dass ich ultra zart gewesen bin. Also wirklich ultra zart, und dass ganz, ganz viele Sachen so in dieser normalen Welt, also eigentlich über zu viel für mich waren. Also zum Beispiel sowas wie Kindergarten, das war nichts, worauf ich scharf war, also was ich wollte. Und ich glaube, dass ich sehr, sehr offen war, sehr zart und sehr staunend, wenn ich so Bilder von mir sehe. Und dann gibt es leider, wie bei, glaube ich, ganz, ganz vielen Kindern, gibt es einfach einen ziemlich klaren Einschnitt. Und das war spätestens bei mir dann, als ich in die Schule gekommen bin. Und dann kann ich so richtig beobachten, wie ich angefangen habe, mir so Toughness zuzulegen, Coolness zuzulegen, einen draufzulegen. Und ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir das so langsam wieder zurückhole, und das ist aber ein ganz schöner Prozess. Ja.
Seit wann hast du das Gefühl, dass du dir das zurückgeholt hast?
Naja, also das hört nie auf. Also ich, dadurch, dass ich auch wirklich in einer sehr, sehr schönen, lebendigen und ehrlichen und aufmerksamen Liebesbeziehung lebe, da ploppen auch immer wieder Sachen hoch, weißt du, die integriert werden wollen. Aber sagen wir mal so, bis Mitte 45 habe ich mich schon sehr stark über diesen D-Zug definiert, weißt du, über dieses Machen, Schaffen, Rausgehen etc. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass eine Menge auf der Strecke bleibt und dass es auch andere Teile in mir gibt. Und seitdem ist das so, weißt du, wie so ein Rauskitzeln und auch so ein Austarieren, weil ich mag auch diesen Bully-Teil in mir. Also diese Kräfte einfach in Balance bringen. Aber also ich genieße es sehr, weicher sein zu können. Und ich glaube, meine Umgebung auch.
Ich empfinde dich tatsächlich auch als sehr weich, also sehr soft. Also weich ist so ein komisches Wort. Mhm. Eher sehr, sehr demütig tatsächlich. Und ich kenne das von mir auch, aber bei mir gab es ein Ereignis, seitdem ich so geworden bin. Und zwar bin ich mit vor 5 Jahren, mit 29, fast gestorben. Hört sich jetzt hammer, also es war dramatisch, ja. Aber wenn ich das so erzähle, denken die meisten, oh, Selbstmord oder pipapo. Und das war nicht so. Ich habe mich an Fischstäbchen verschluckt.
Gott. Das mag Ironie.
Ja, wirklich. Und ich habe schon gedacht, ob mein Iglu irgendwie anzeigen könnte. Nein, aber es war wirklich ein scheiß Abend. Ich habe gegessen, ich war schlecht gelaunt, ich war unkonzentriert, habe die scheiß Panade eingeatmet. Und als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, es geht hier um mehr. Es geht um mehr. Also vielen Dank an Fischstäbchen. Habe ich seitdem leider nicht mehr gegessen. Ich liebe Fischstäbchen. Und seitdem gehe ich immer tiefer, weil ich einfach merke, das Leben wurde mir geschenkt und es ist ein Verrat an meine Seele, wenn ich es nicht nutze. Ja. Und ich danke wem auch immer für dieses Erlebnis. So. Und trotzdem hat ja nicht jeder so ein Glück, sich zu verschlucken. Gott sei Dank. Ist nicht angenehm. Nee. Gab es bei dir so einen Moment, wo du dachtest, okay, und das ist das Leben. Heftige Scheiße.
Momente. Ich finde es übrigens, also danke dafür, dass du Demut in mir siehst. Also ich bemühe mich darum, aber ich sehe auch in vielen, vielen Situationen noch, dass ich es vergesse und dass ich dann wieder so, ich sag jetzt mal, so einraste in die Idee, irgendwas verstanden oder gecheckt zu haben. Nee, es gibt Momente, ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, Anastasia, also wenn man einen Weg einschlägt, wie du zum Beispiel oder wie ich, und wirklich sagt, hey, ich will sichtbar sein, ich will rausgehen, ich will dienen, ja. Also dann, das geht ja gar nicht anders, als dass der große Lehrmeister kommt und uns alles aus der Hand nimmt, was noch dazwischen steht. Ja. Also ein Moment war für mich zum Beispiel, als ich mir bei meinem allerersten und demzufolge auch letzten Fallschirmsprung meine Wirbelsäule gebrochen habe. Und damals einfach auf der Wiese lag da, mich nicht mehr bewegen konnte, nicht kaum atmen konnte und einfach instinktiv gewusst habe, okay, das kann sein, dass es das war, jetzt mit Laufen war. Also deswegen bin ich zum Beispiel immer, wenn ich dich gesehen habe in unseren Vorträgen etc., das sind immer Momente, also wo ich so realisiere, also wie schnell das vorbei sein kann alles. Ja. Ja. Und es gibt viele Momente, weißt du, das ist manchmal durch meine eigene Lebenserfahrung, aber wir haben ja wirklich ein sehr großes Netzwerk und da passieren also fast jeden Tag Sachen, die uns auch zugetragen werden, Menschen, die wir sehr gut kennen, weißt du, wo du denkst, ey, die haben auf dem Papier, haben die alles richtig gemacht und das waren gute Menschen und trotzdem kommt das Leben und schlägt manchmal einfach zu,
ja. Ja, das ist, ich will auch gar nicht so einen Vergleich aufstellen von, wer hat am meisten gelitten sozusagen. Weil manchmal gibt es auch Situationen, da kotzt die Katze und du denkst, Alter, das kann ich jetzt wirklich nicht ertragen. Ja, also gibt's ja auch, das ist so Kleinigkeiten. Man denkt wirklich, es geht mir heute zu weit.
Ja, habe ich definitiv auch. Ja. Also Gott sei Dank habe ich da, ich glaube, das ist auch gar nicht mein Verdienst, aber irgendwas so in mir schaltet relativ schnell um dann in, okay, ist wie es ist. Mhm. Also schluckt die Medizin einfach. Weil ich persönlich finde so, dass das eigentliche, das Schlimmste leidet eigentlich gar nicht das, was uns widerfährt, sondern die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, wenn wir es nicht akzeptieren, wenn wir uns kämpfen können.
Ja. Wann hast du gemerkt, dass es mehr gibt als das, was uns ja vielleicht von der Familie, aber auch als Gesellschaft gezeigt wird, gelehrt wird?
Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich komme wirklich aus einem sehr atheistisch geprägten Haushalt, ja, und noch dazu aus Ostdeutschland. Also da war Religion war eine kleine Nische. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Mhm. Also das erste Mal, ohne dass ich das damals wirklich bewusst reflektiert habe, aber was mich sehr, sehr tief erschüttert hat, ist, als eine Kindheitsfreundin von mir, also mit der ich wirklich im Kindergarten war, und wir waren oft im Urlaub miteinander, die ist, als sie 12 war, an Krebs erkrankt. Mhm. Und dann innerhalb von 2 Jahren, also es war hochdramatisch, erst ging es darum, ihren Bein abzunehmen. Das war schon ganz schlimm. Und dann hatte sie Metastasen und dann ist sie gestorben. Und ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich damals so blockiert war, dass ich ihr in der ganzen Zeit aus dem Weg gegangen bin, was ich danach sehr bereut habe. Mhm. Weil ich konnte und ich wollte mich nicht damit konfrontieren. Meine Mutter hat mich dann zu ihrer Beerdigung also wirklich regelrecht gezwungen. Und als sie, als ich sah, wie dieser Sarg in der Erde verschwand, das war so der erste Moment, wo ich irgendwie so jetzt nicht sowas gedacht habe, wie es gibt sowas wie eine Seele oder so, aber das war so ein Moment, wo ich ganz, ganz tief begriffen habe, Leben ist irgendetwas anderes als das, was da gerade beerdigt wird. So. Und, mhm. Der zweite Moment, und das war so ein Dauermoment über ein ganzes Jahr hinweg, war, ich habe ja mal ein Jahr Medizin studiert. Und da war das so, dass wir als Studiengruppe, ich glaube, wir waren so 12 Leute, jede Studiengruppe hat eine Leiche zugeteilt bekommen in diesem riesigen Präparationssaal. Und unsere Aufgabe war quasi, wir sind da einmal in der Woche hin und dann haben wir diese Leiche auseinandergenommen. Also Schicht für Schicht für Schicht. Und ohne je irgendetwas Spirituelles gelesen zu haben, etc., das war wie so eine Dauermeditation auf Leben, Tod, Körper, Geist, Seele. Und definitiv habe ich dort realisiert, nee, also das, was da liegt, das, was wir da gerade auseinandernehmen, das ist nicht die Essenz dieses Menschen, das ist seine letzte Hülle. So, das war sehr einschneidend. Und dann ist natürlich ganz viel Meditation, in meinen jungen Jahren auch mit bewusstseinsverändernden Substanzen experimentiert. Und dann kriegst du dann natürlich relativ schnell mit, da gibt es einen Raum jenseits von diesem Raum.
Ich habe dein neuestes Buch, Genesis, natürlich gelesen, finde ich sehr, sehr gut übrigens. Wäre jetzt auch cool zu sagen, ne? Fand ich richtig scheiße. Nein, ich fand es gut. Also, ja, ich meine, weißt du, so, es ist eigentlich auch so albern zu sagen, ja, fand ich sehr, sehr gut, natürlich. Ja. Ich fand es aber wirklich gut. Ich habe schon viel zu diesem Thema gelesen und ganz oft dachte ich so nach 20 Seiten, nein. Mir haben deine Gedanken sehr gut gefallen und ich weiß, du kannst meine Frage gleich verstehen. Als du noch nicht denken konntest und ein Baby warst, warum ist deine Seele auf diese Welt gekommen? Also bevor du inkarniert bist, was hat sich deine Seele dabei gedacht? Also was wollte sie lernen?
Also bevor ich darauf antworte, mag ich gerne sagen, also ich versuche mein Leben so zu leben, weißt du, dass die Antworten, die ich so auf meinen Reisen bekomme, dass ich die beherzige, dass ich mich danach ausrichte und dass gleichzeitig aber mein Leben auch Sinn macht, wenn sich irgendwann mal rausstellt, dass diese Antworten vielleicht einfach nur Kreationen meiner Psyche sind, um die unerträgliche Nichtbeantwortbarkeit des Lebens zu ertragen. Mhm. Also alles, was ich bis jetzt rausgefunden habe, Anastasia, ist, dass wir alle hier sind, um uns zu vergeben. Also das ist ein Planet.
Aua. Mitten in mein Herz. Ja, ja, scheiße, das ist mein Hauptthema.
Ja. Das, ich glaube, dass das ein Planet für Seelen ist, die sich etwas zu vergeben haben. Ja. Und vielleicht geht es manchmal um ganz konkrete Dinge und manchmal geht es vielleicht einfach nur darum, dir zu vergeben, dass du vergessen hast, wer du bist. Ich glaube, dass wir zweitens hier sind, um Wahlen zu treffen. Also zum Beispiel die Wahl zu sagen, ich will wieder zurück. Also nicht umsonst ist Lucifer einer der großen Mythen der Menschheit, ja, und die Abkehr, seine Abkehr vom Licht. Und was mich jetzt ganz persönlich betrifft, also ich bin mir relativ sicher, ich habe ein paar Sachen gut zu machen und habe eine Menge Sachen zu teilen, also einfach wirklich mich zu verschenken. Also ich glaube, das ist dann letzten Endes auch für uns alle so, weißt du, wenn du dir vergeben hast oder wenn du anfängst, dir zu vergeben, dann einfach zu sagen, okay, also ich bin nicht hier, definitiv nicht hier auf diesem Planeten, um was zu bekommen, sondern ich bin hier, um was zu geben. Und das versuche ich einfach so vollständig wie möglich herzugeben.
Ja, weißt du, ich glaube, es gibt Seelen, die müssen erstmal Informationen sammeln und das dann irgendwie, wie so durch den Fleischwolf, an die Gesellschaft weitergeben. Bei dir habe ich aber das Gefühl, du bist schon mit Informationen gekommen. Also so empfinde ich dich, als hätte jemand, sagen wir mal die große Quelle, ich weiß, du kannst mich verstehen, dir wie so eine Art Paket gegeben und gesagt, Veit, du hast die Aufgabe, das Ding auf die Welt zu bringen. Also du, ich empfinde das nicht so, als hättest du etwas gelernt, verarbeitet und dann so weitergetragen, sondern eher, du bist schon so voll auf diese Welt gekommen. Hey, also macht das Sinn, was ich fühle? Oder ist das so richtig
Quatsch? Nee, macht für mich total Sinn. Also ich glaube auch, dass, nochmal, es sind alles Glaubenssachen aufgrund von Erfahrung, aber ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist, aber ich glaube auch, dass es so ist, dass manche Seelen hier sind, um erstmal zu lernen, dass manche Seelen auch hier sind, was ich persönlich gar nicht begreifen kann, aber manche Seelen sind einfach hier, um einfach nur eine gute Zeit zu haben oder manchmal auch sich einfach wirklich ein ganzes Leben lang zu beklagen und dann wieder unglücklich abzumarschieren.
Ja,
also
da
hatte ich irgendwann das Gefühl, also ich bin ja so eigentlich fast wie so ein Kuckucksnest groß geworden, weißt du? Also ich habe ja in meiner Kindheit, ich habe ja über das, was mich da in mir beschäftigt hat, also erstens konnte ich es nicht mal, ich hätte es nicht mal in eine Frage packen können, ja? Ich habe nur einen gewissen Grad, irgendwann habe ich einfach gemerkt, irgendwas fehlt mir. Und also allein irgendwann jemanden zu finden, der mir hilft, die richtige Frage zu formulieren, das war schon die große Befreiung. Ja, und dann war das wirklich so ab einem gewissen Alter, wie, als wenn ich wieder angedockt hätte an etwas und ich hole so nach. Also ich sage es immer so, das klingt jetzt sehr esoterisch, aber von meinem Gefühl her ist es so, als wenn ich meine letzten Inkarnationen aufhole, bis ich wieder gleich auf bin mit dem, wo ich beim letzten Mal geendet habe. Und das, da habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich so weit bin, sondern das ist noch so wie downloaden.
Ich kann dir total folgen, kann ich total nachvollziehen. Ja. Was macht man, wenn man das Gefühl hat, dieses System hier passt nicht mehr zu uns? Was tut man ganz konkret? Also wenn man so sitzt und denkt, fuck, ich will nicht mehr von 8 bis 17 Uhr arbeiten. Ich tue das sowieso nicht, weil ich Gott sei Dank so behindert bin, dass ich es gar nicht muss. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich hab ernsthaft auf in vielerlei Hinsicht Vorteile.
Ja.
Und ich sage einfach nur, danke, liebes Leben.
Ja. Also, danke. Begnadet, wirklich einfach nur begnadet, wenn du das so sehen kannst. Also Respekt. Und,
ja, das ist aber so. Ja. Weil, was meinst du, wie viele Menschen sich zur Arbeit quälen und die würden so gerne behindert sein, damit sie es nicht müssten?
Ja, damit, mit solchen Gebeten wäre ich sehr vorsichtig. Ja, also ich glaube, ich sehe das irgendwie nicht so anders. Ich glaube, dass das alles perfekt zu uns passt. Und dass also ich berate und ich begleite ja auch viele Menschen dabei, weißt du, die unglücklich sind an ihren Arbeitsplätzen. Und ich versuche ihnen mal klarzumachen, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, zu denken, wenn sich jetzt über Nacht das System verändern würde oder der Arbeitsplatz verändern würde, dass sie anders wären. Natürlich gibt es mehr fördernde Arbeitsplätze und mehr hemmende Arbeitsplätze. Aber ich, also soweit ich das bis jetzt beobachten konnte, bei mir selbst und bei meinen Klienten und Klientinnen, haben die meisten noch nicht wirklich ausgereizt, was sie verändern können. Also sowohl da, wo sie sind, also sehr super, super easy, einfach Scheiße zu finden, was jetzt gerade da ist und nicht zu gucken, okay, was habe ich denn hier eigentlich für einen Spielraum? Kann ich zum Beispiel auch aus der Sicht eines Unternehmers sagen, ich beobachte einfach, dass manche Leute bei uns ankommen und sich dann also wirklich ihren Arbeitsplatz anfangen zu arbeiten und zu gestalten, auf uns zukommen und sagen, hey, passt auf, kann ich das noch verändern, kann ich das noch verändern? Und dann gibt es Leute, die kommen und meckern einfach, ohne aber was wirklich zu verändern.
Ja, ich meine, ja.
Und ich meine, ich finde auch ganz viele Dinge nervig. Also ich würde zum Beispiel, wenn es nach meinem Ego gehen würde, gern in einem wesentlich innovativeren, aufgeklärteren, fortschrittlicheren, integraleren, spirituelleren Land leben. Ich glaube aber, dass es kein Zufall ist, dass ich hier gelandet bin und dass das, was wir so tagtäglich erleben, ist einfach die Quersumme von all unserem, was wir da so reinbringen. Also bin ich da eher ein Freund davon zu sagen, lass es uns von innen heraus verändern.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass so viele Menschen depressiv sind, obwohl sie es eigentlich nicht sind? Also das beobachte ich selber immer mehr, dass ja. Menschen vor mir sitzen. Also ich arbeite ja auch als Coach. Ich bin noch nicht so fame wie du, aber es kommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen geht es nicht gut, weil das System zu ihnen nicht passt.
Ja, aber nochmal, also wer hat das System geschaffen? Ja, wir können uns 3000 Jahre lang darüber unterhalten, dass es die bösen Kapitalisten waren, etc. Aber letzten Endes ist es ein vom Menschen gemachtes System. Und ich gebe dir völlig recht, es gibt ganz, ganz viele Menschen, aus meiner Sicht, die heutzutage wirklich trauern, die so permanent trauern. Ja. Und also mein, ich will das gar nicht kleinreden, aber mein Interesse ist halt eher mal die Menschen zu ermächtigen. Ja? Und das hat für mich viel damit zu tun, zum Beispiel zu sehen, diese Traurigkeit oder nennen wir es Depression, ist kein Fehler, sondern also wir leben in einer Zeit, wo die Seelen schreien müssen. Also das geht gar nicht anders. Und solange du in deinem Leben diesen Ruf deiner Seele nicht bejaht hast, was für mich ein komplett anderes Spiel ist, wirst du leiden. Du wirst leiden. Du wirst, ich sage jetzt mal, die Schraubspanne, die Spannschraube, wie auch immer das Ding heißt, das wird immer enger gedreht, bis du irgendwann sagst, und jetzt reicht's, jetzt gehe ich los.
Ja.
Und dieses erste Losgehen sieht meistens so aus, wie ich habe keine fucking Ahnung, wohin ich losgehen soll oder wie ich losgehen soll oder wie ich das überhaupt schaffen soll. Also das ist ja sozusagen, also das ist der Deal, den uns diese Gesellschaft anbietet. Ich gebe dir eine vorgefertigte Bahn, da kannst du reinrutschen mit allen Versicherungen und so bla bla bla, was dazugehört. Aber der Preis dafür bist du. So. Und wenn du sagst, nee, ich bin jetzt mal bereit, wirklich von dem Punkt zu kommen, dass es sowas wie eine Seele gibt und dass eigentlich meine Traurigkeit gar nicht wirklich Traurigkeit ist, sondern eine tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht. Dann switcht das Spiel und dann musst du, das ist ja fast gar nicht anders möglich, dann stehst du plötzlich am Rande dieser Autobahn, die dir vorgegeben wurde und dann führt da so ein kleiner Pfad ins Dickicht und du hast nicht wirklich eine Ahnung, ob das gut geht. Also als ich da so, ich habe mich zum Beispiel damals so gefühlt, als ich mein Medizinstudium abgebrochen habe. Das war schrecklich, das war ganz, 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 ganz schrecklich, weil ich nicht wusste, was kommt. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass ich so gut wie nie weiß, was kommt. Ja. Und dass das eigentlich der Spaß an diesem Leben ist.
Ja, das ist schön. Ja, geht mir genauso. Weißt du, ich frage mich, ob du manchmal verzweifelt bist, wenn du deine Kurse machst und dein Wissen teilst und teilst und teilst und die Menschen hören dir zu und sagen, ja, Veit, du hast recht, ja. Und dann kommen die Menschen 2 Jahre später und sind eigentlich rückwärts gelaufen statt nach vorne, ja? Bist du nicht manchmal verzweifelt? Oh. Also, dass du manchmal denkst, ganz ehrlich, macht doch euren Scheiß allein.
Also so weit bin ich noch nicht. Also, aber ja, ich bin verzweifelt, ich bin manchmal total wütend. Also weißt du, wenn ich, also die Momente, die mich am meisten triggern, ist, wenn ich, weißt du, du gibst einen Vortrag, du hast das Gefühl, also in aller Bescheidenheit, du hast es super cool erklärt und du siehst auch in den Augen der Menschen, siehst du ein leuchtendes Erkennen und dann siehst du dieselben Leute draußen stehen, vor der Tür und du siehst es an der Körperhaltung oder im Gespräch, wie sie sich bewegen, dass es weg ist oder dass zumindest nicht mehr viel davon da ist. Aber was mich tröstet, ist, dass ich mir dann immer nur ehrlich meinen eigenen Lernprozess anschauen muss und dann einfach sehe, ey, ich weiß so viel auf einer intellektuellen Ebene, ja, und ich kann wirklich von mir aufrichtig sagen, ich bin jemand, ich will mich wirklich verändern und ich will meinen Werten treu sein. Und wenn ich dann sehe, wie lange ich brauche und ich bin ja, sagen wir mal so, wir beide sind ja in einer elitären Position, weil wir dürfen uns die ganze Zeit mit diesen Inhalten beschäftigen, während die Menschen, die zu uns kommen, ja noch ein ganz normales Leben haben und auf Arbeit gehen und Kinder großziehen und so weiter. Dann kann ich einfach nur sagen, hey, so tickt menschliche Spezies und dann fühle ich wieder Geduld und Demut. Und dann gehe ich eher so ins Rennen rein mit der Frage, kann ich es noch irgendwie besser erklären oder kann ich es noch besser absetten, dass der Veränderungsprozess nachhaltiger ist? Ja.
Ich bin manchmal verzweifelt.
Ja.
Das ist, also weil ich so ungeduldig bin. Das liegt aber auch einfach an meiner Art.
Ja.
So, was soll das? Denke ich dann immer, wir haben schon so viele schlaue Bücher gelesen.
Ja.
Von Veit und Pipapo. So, jetzt können wir jetzt auch mal, was soll das?
Ja, weißt du was?
Und weißt du, was mich auch ärgert? Wie viel Geld auch manchmal für Seminare ausgegeben wird. Ich meine, für dich gut, aber und für mich auch, aber trotzdem, trotzdem denke ich, ihr hättet echt viel Geld sparen können.
Ja.
So, das muss doch alles nicht sein.
Ja.
Naja.
Also ich verstehe dich. Punkt, ich verstehe dich. Also ich kenne diese Ungeduld. Weißt du, vielleicht mein Vorteil, also ich habe irgendwann mal angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich so mein Mind tickt, so ich konzentriere mich, wenn ich nicht aufpasse, hauptsächlich auf das, was noch nicht stimmt, was verbessert werden muss und so weiter. Das heißt, ich suche auch quasi eigentlich immer nach dem Fehler, ja, den man noch optimieren kann. Und ich habe irgendwann mal, das ist jetzt schon mittlerweile 6 oder 7 Jahre her, habe ich jemanden in unserem Team gebeten, die positiven Informationen im Netzwerk zu sammeln. Also wenn zum Beispiel jemand in der Facebook-Gruppe schreibt, was sich wirklich verändert hat, ich rede jetzt wirklich von konkreten Sachen. Und seitdem switcht meine Wahrnehmung. Also es geht mir immer noch viel zu langsam, aber ich sehe auch, dass ganz viel passiert. Ja.
Du erzählst ja oft, dass du so für radikale Ehrlichkeit stehst. Was bedeutet das konkret für dich?
Sag mal so, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man anders leben will oder kann. Weil, also mittlerweile kann ich mir vorstellen, weil es machen ja viele Leute, aber für mich ist es zum Beispiel so, ich bin jemand, also wenn ich jetzt zum Beispiel dir ging, wenn ich anfangen würde, irgendwas zurückzuhalten, ja, keine Ahnung, weil ich dich schonen will oder weil es ein peinliches Thema ist, etc., dann würde für mich in meiner Wahrnehmung der Energiefluss zwischen uns, der würde nicht mehr frei fließen. Ja? Genau. Weil plötzlich ist die ganze, also das Ding, was vielleicht am Anfang erstmal nur ein Sandkorn ist, ja, das würde anfangen, so Energie zu fressen und die würde mir fehlen im Kontakt mit dir.
Und dann kommt Langeweile auf, nämlich.
Ja, Langeweile und aber auch so schräge Sachen, weißt du, du kannst dem anderen nicht mehr richtig in die Augen schauen.
Ja.
Und nee, also macht für mich nicht wirklich Sinn. Ja, und also es blockiert auch meinen Einlernprozess. Also du lernst ja viel intensiver, wenn du deinen Beziehungen erlaubst, radikal ehrlich zu sein. Ja.
Wie radikal bist du im Aussortieren von Menschen, die dir nicht mehr gut tun? So im Freundeskreis oder im Unternehmen auch?
Ja, also mittlerweile ist es so, dass es einfach so passiert. Weißt du? Also sagen wir mal so, das ist schon, also die Art und Weise, wie Andrea und ich leben und auch sprechen, kommunizieren, wie wir uns beziehen, das ist auf eine gute Art und Weise extrem. Weißt du? Und wenn du das nicht willst, ich glaube, dann gehst du relativ schnell eh wieder raus.
Von alleine, ist eigentlich gut, ne?
Ja. Und ich bin auch jemand, also wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch bin und es langweilt mich, was für mich immer ein Ausdruck davon ist, dass gerade nicht über das gesprochen wird, worüber gesprochen werden sollte. Also ich sitze dann nicht da und warte, bis das Gespräch vorbei ist, sondern ich spreche das an und ich stelle Fragen und ich versuche es in eine Richtung zu bringen, die für alle Seiten spannender ist. Und manche Leute können das richtig gut ab, die sind auch dankbar und andere finden, dass es unhöflich ist und die sind dann auch relativ schnell weg. Ja.
Ich möchte nicht, dass unser Gespräch endet. Wir haben noch 5 Minuten.
Du, wenn du willst, ich mache dir einen Vorschlag. Also, weil ich mag dich wirklich sehr. Ja, und wenn du Bock hast, also wir können auch irgendwann gern nochmal miteinander schwatzen.
Okay, gerne. Aber ja. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, stelle ich noch. Bis dahin habe ich ja noch 10. Hm. Ich weiß, dass Andrea immer zu dir sagt, du sollst keine Serien empfehlen. Aber komm, wir nutzen die 5 Minuten, ein bisschen über menschliche Dinge zu reden. Welche Serien sollen wir gucken? Jetzt, wo die 100. Welle kommt im Herbst,
ja.
Wir werden wieder alle zu Hause abhängen und wollen unseren inneren Themen uns nicht stellen, natürlich. Welche Serien sollten wir gucken?
Also 2 Serien, die ich wirklich sehr empfehlen kann, ist einmal Sense8.
Mhm.
Ich glaube, die heißt so, ja. Sense8. Also das ist von den Wachowskis, also die auch Matrix gedreht haben.
Ja.
Also diese Serie sollte meines Erachtens in Schulen unterrichtet werden. Ja, weil die ist unglaublich schön und tief und führt, also wenn du dich einlässt auf die Serie, finde ich, dann führt die zu einer Form von spirituellem Erwachen, weil also im Endeffekt geht es um unsere aller Verbundenheit in der Tiefe. Und Lucifer kann ich sehr empfehlen. Ja, so, es ist witzig, weil als ich das erste Mal von dieser Serie gehört habe, dachte ich, es wäre irgendwie eine Horrorserie und habe gedacht, nee, sowas gucke ich nicht. Und dann habe ich mich aber informiert und also de facto ist, also dass Lucifer eine unglaublich menschliche, tiefsinnige Auseinandersetzung ist mit der Frage Vergebung. Also was ist Vergebung, was ist Sünde, wie entsteht eigentlich Hölle? Und also letzten Endes realisierst du einfach als Betrachterin, dass du Lucifer bist. Und also ich habe diese Serie sehr heilsam erlebt.
Sehr, sehr schön. Werde ich mir mal angucken. Ich gucke keine Serien eigentlich, weil ich genau weiß, ich bin so ein Suchti, wenn ich einmal anfange, dann schlafe ich auch einfach nicht. Und das
na toll, jetzt hast du mich verleitet, dich zu verstehen.
Ja, das macht nichts. Und ich kann es ja immer noch entscheiden, ob ich mit dem hingebe oder nicht. Und ich möchte dir noch ganz kurz sagen und auch Menschen, die uns jetzt zuhören, dass dein Kurs Schreibglück sehr, sehr gut ist, auch wenn du da, wie alt bist du da eigentlich? Da bist du noch ein bisschen
5 oder 6 Jahre.
Ja, ich hatte so das Gefühl, dass du da noch ein bisschen andere Energie hattest.
Yeah.
Aber trotzdem, an alle, die schreiben wollen, ist eins der besten Kurse. Und mein Buch kommt jetzt dank des Kurses im Herbst. Und habe ich endlich gecheckt.
Ja, du musst jetzt wenigstens noch den Namen nennen von dem Buch. Komm, wir nutzen jetzt die Gelegenheit.
Ja. Das heißt, du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird alles gut.
Ja. Schick's mir mal bitte zu, wenn du magst.
Ja, mache ich natürlich.
Prost dich sehr gerne.
Ja, genau. Und also es ist wirklich, weil ich habe lange nicht gecheckt, wie die Verlage arbeiten. Und du hast es so für doof erklärt, so dass ich dachte, ach so, es ist halt, so einfach, okay. Mhm. 4 Wochen später hatte ich einen Verlag.
Ah, cool.
Also Werbung für uns beide und von ganzem Herzen. Modern auch top. Mhm. Ja, cool. Veit, vielen Dank für diese coole, schnelle halbe Stunde.
Ja.
Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ich auch.
Ja, ich mag, dass man so leicht ist und nicht so dieses, oh, da sitzt der Guru Veit.
Nee, das ist langweilig.
Ist einfach menschlich und cool, weißt du? Ja. Ich fand das geil. Ja. Danke.
Danke dir.
Hab einen schönen Tag. Bis dann.
Bitte.